Ich fange jetzt gerade erst an zu sparen und ich glaube, wenn ich meinen Großvater mit 99 Jahren sehe, wenn ich genauso zäh und hart bin wie er, dann habe ich ein bisschen Rotwein noch vor mir und deswegen mache ich jetzt den Keller voll, damit ich im Alter saufen kann.
Chefgespräch, ein Podcast der Wirtschaftswoche mit Beat Balzli.
Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts Chefgespräch. Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der Wirtschaftswoche. Corona war für die deutsche Gastronomie der größte anzunehmende Unfall. Maskenpflicht, Abstandsregeln, Lockdowns und ein mitunter willkürlich anmutendes Krisenmanagement der Politik haben eine ganze Branche an den Rand des Nervenzusammenbruchs manövriert und mitunter darüber hinaus. Kein Wunder also hofften Deutschlands Wirte auf den Post-Corona-Boom. Endlich wieder Gäste statt gähnende Leere, endlich wieder gute Stimmung statt totale Tristesse. Doch so einfach wird das nicht. Die Betriebe leiden unter einem verheerenden Fachkräftemangel. Seit Corona arbeiten Koch und Kellner längst bei Amazon und Co. Mancher Kunde hat sich inzwischen an Thermomix und Lieferservice gewöhnt und jetzt kommt auch noch die Inflation. Wer in diesem brutalen Umfeld überleben will, braucht die richtige Strategie, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Er prügelt sich als Mitglied einer Straßenbande durch die Straße Berlins, wird mit 23 Jahren schon Küchenchef, schafft wenige Jahre später den ersten Michelin-Stern, darf sich Netflix-Star nennen, kocht auf Traumschiffen von TUI, findet asiatische Küche spannend, war früher als Chef laut eigenen Aussagen ein Riesenarschloch, trinkt am liebsten industriell hergestellte Limonade und kann Veganer erst seit kurzem ausstehen. Tim Raue ist einer von Deutschlands besten Köchen und Gastrounternehmen. Er hat sich im Stammhaus in Berlin 2 Michelin-Sterne erarbeitet, liegt im Ranking der weltweit besten Restaurants auf Platz 31 und schwärmt trotzdem gerne von der Hitze Anatoliens, die ein schlichter Döner-Teller ausstrahlt. Hallo Herr Raue, schön, dass Sie heute bei mir sind.
Hallo Herr Balzli, das ist auf jeden Fall schon mal ein Intro, was mich wirklich köstlich amüsant und amüsiert zurücklässt.
Gut, wir machen gleich so weiter, Herr Raue. Bevor wir uns nämlich mit dem Gastrogeschäft genauer befassen und Sie mir am Ende dieses Podcasts Ihren größten Traum verraten, muss ich eines wissen. Sie haben vor nicht allzu langer Zeit ganz Deutschland in den sozialen Medien ihren nackten Hintern gezeigt. Wie viele Likes kriegt man für eine solche Aktion?
Gar keine. Die sind, weil das Ding gelöscht wurde. Und damit war das tatsächlich mein erfolgreichster Post, also der meistgesehene, meistkommentierteste. Und dann zack, ist da das Ding einfach verschwunden und alles war weg. Aber der Effekt ist geblieben. Und der Effekt, und das habe ich damit ja auch beabsichtigt, war, dass wir einfach darüber gesprochen haben und dass Zugänge in die Politik ermöglicht wurden, die einfach eine Kommunikation auf Augenhöhe möglich gemacht haben. Weil die Schwierigkeit, die ich auch als Bürger habe, gerade als Bürger in Deutschland, und auch in den letzten 16 Jahren hatte, war, dass ich eine Mutti habe, die für mich sorgt und die mir sagt, was ich tun und lassen darf. Und das widerspricht mir als durch und durch liberaler Mensch einfach mal grundsätzlich, sondern ich möchte keinen haben oder keine haben, die mir sagt, was ich zu tun oder zu lassen habe, sondern jemand, den ich als Service empfinde, der für die Menschen in diesem Land das Bestmögliche versucht zu realisieren. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr froh, dass wir mit den Wahlen eine Koalition bekommen haben, die mir sehr entspricht, denn als Arbeitgeber habe ich trotzdem ein extrem soziales Gewissen. Ich möchte, dass meine Mitarbeiter so viel wie möglich netto vom Brutto haben. Ich habe eine grüne Ader, wenn es darum geht, wie wir auch die Zukunft unseres Landes und der Welt gestalten. Und wie gesagt, ich bin jemand, der auch aufgrund seiner Herkunft Liberalität als höchstes Gut sieht, dass der Einzelne mit seiner Individualität etwas schaffen kann und etwas zum Ganzen beitragen kann, aber nicht muss, sondern das aus der Verantwortung heraus selber regelt.
Ja, das war jetzt mal eine Rede und ich habe doch nur über den Hintern reden wollen. Das Ganze
davon wollte ich ablenken.
Das ist mir schon klar, aber ich muss mal zurück zum Hintergrund.
Klar.
Es ging natürlich um Corona, Corona-Maßnahmen, sehr umstritten, sehr polarisierend, für liberal denkende Leute schwer zu ertragen, aber doch nochmal zum Hintern zurück.
Der Hintern musste kommen, die Vorderseite kann man sich gar nicht angucken. Ja, also ich hab Titten und einen fetten Bauch und
genau,
der Arsch ist wenigstens
wissen, genau.
Okay. Ist einigermaßen durchtrainiert und das war einfach so, ich bin morgens aufgewacht und ich habe natürlich unterschiedliche Konten, weil ich unterschiedliche Firmen habe und mein Geschäftskonto war einfach zum ersten Mal seit dem ich denken kann, im Minus. Und es war nicht absehbar, dass irgendwas eingezahlt wird. Und von meinen 10 Betrieben, die ich am Anfang der Pandemie hatte, musste ich einen in der Schweiz schließen. Und von den 9 anderen waren 8 einfach auf 0 gedreht. Also sprich, temporär geschlossen.
Ausgerechnet in der liberalen Schweiz mussten sie einen Laden schließen. Das ist auch komisch.
Ja, da war einfach es war nicht gesichert und konnte nicht gesichert werden, dass die Mitarbeiter, die ich rüberschicke, einfach auch wieder rauszuholen waren. Und wir wussten ja echt nicht mehr, was unsere lieben Politiker so veranstalten und dass Grenzen in Europa geschlossen wurden, haben mich als überzeugten Europäer wirklich geschockt. Meine Frau ist Österreicherin, wie gesagt, dann ein Restaurant in der Schweiz, 4 Restaurants auf Kreuzfahrtschiffen. Selber habe ich noch ein Haus in Sizilien und da sind einfach Zugänge geschlossen worden, von denen ich noch nicht mal in meinem Albtraum geträumt habe. Und dann habe ich halt den Albtraum vieler wahrgemacht und habe meinen nackten Arsch gezeigt und habe halt wirklich gesagt, jetzt reicht es, Leute. Wir sind blank. Ja, ihr habt uns was versprochen und wenn ihr uns eine November- und eine Dezemberhilfe versprecht und das in Österreich binnen 4 Tagen ausgezahlt wird, weil es ja klar war, musstest ja nur gucken, was ist in dem November vor einem Jahr gewesen. Davon gab es, glaube ich, 75% oder sowas war das. Und dann auszahlen. Ja, aber genau das war wieder, der Politiker hat was versprochen, der Bürokrat hat es durchgerechnet und es hat dann schlussendlich bei uns gedauert.
Ihre Lobby ist einfach zu schlecht. Ich habe mal einen Kommentar in diese Zeit geschrieben und da habe dann gesagt, es wird sehr viel auf dem Rücken der Gastronomen ausgetragen, weil im Zweifelsfall macht man die halt einfach dicht und da ist natürlich auch der Widerstand.
Wir haben keine Geschlossenheit. Also genau. Lobby ist das eine, aber wir haben keine Geschlossenheit und Essen und Trinken ist in Deutschland auch kein Kulturgut gewesen. Es hat sich sehr verbessert. Also wenn in den letzten Jahren, in den letzten 2,5 Jahren was Positives entstanden ist, dass die Deutschen sich bewusster ernähren und dankbarer für Gastronomie sind und nicht mehr nur für wirklich Drecksindustriefraß ihr Geld ausgeben.
Gut, okay, das war einmal ein klares Statement. Jetzt zum letzten Mal zum Hintern. Ich meine, blank ziehen ist ja nicht jedermanns Sache. Wie viel Straßenkind steckt heute noch in Tim Raue?
Oh, genug. Also das gibt ja die alte schöne Metapher. Ne? Du kannst den Jungen aus dem Ghetto holen, aber das Ghetto nicht aus dem Jungen. Und ich bin und bleibe durch und durch Kreuzberger. Ich habe dazwischen Phasen gehabt, wo ich mir einen Anzug und eine Krawatte angezogen habe, um mich sozial zu verkleiden und gesellschaftlich akzeptiert zu werden. Habe schnell gemerkt, das wird nichts. Das ist genauso wie mit meiner Wortwahl. Ich provoziere nicht oder sage nicht Scheiße, Wichse, Pisser aus Spaß heraus, sondern weil in
es
dem Moment, wo ich
anders.
Wenn ich in emotionale Zustände komme, die dann Druck erzeugen, dann ist das einfach meine Sprache, dann ist das auch mein Ausdruck und ich verstecke mich da nicht mehr, ich achte drauf, wenn ich Kinder sehe, aber nichtsdestotrotz, das ist halt auch ein Teil von mir und wer es nicht hören will, der kann halt abstellen, vorbeigehen, der kann es auch ignorieren und ich muss ehrlicherweise sagen, das Foto ist ja entstanden, ich habe dann Glück gehabt, ich konnte auf den Malediven arbeiten, habe dort ein Pop-Up-Restaurant gemacht, konnte ein paar Euro verdienen und da war es auch klimatisch so, dass man blank zieht konnte. Und deswegen habe ich es. Es ist aber auch wirklich
also
eine Momentaufnahme
nicht
gewesen.
In Berlin, den tiefsten Wintern, dann hätten sie jetzt noch eine Bewunderung.
Schön am Wannsee, da hätte ich mir vorne rum alles abgefroren. Also das hätte nicht funktioniert.
Es gibt ein berühmtes Zitat von Ihnen: Mein Leben begann mit Ketchup, Mayo und Senf und das soll bitte auch so enden. Ist das jetzt Koketterie einer Kochdiva, die sich bescheiden geben will oder ist das echt und auch ein bisschen schizophren?
Ja, das mit Sicherheit. Also schizophren würde ich mal ganz weit vorne anstellen. Diva habe ich auch im Anklang.
Schon,
ja, das
oder?
Ist der künstlerische Part, aber Koketterie habe ich überhaupt nicht, da scheiße ich drauf. Also das ist mir wirklich völlig egal und geht mir total ab. Ich bin ein ganz einfaches Kerlchen. Ich kann mich aber sehr, sehr gut einschätzen. Ich habe einen schlechten Start ins Leben gehabt. Ich habe mich da selber rausgearbeitet. Ich habe jahrzehntelang Therapien gemacht, um das alles wieder hinzukriegen, um ein besserer Chef zu werden. Das haben Sie vorhin auch angesprochen. Weil ich früher einfach nicht, ich habe das nicht hingekriegt, den Druck, den ich mir selber gemacht habe und den ich von außen habe, auf mich wirken lassen, nicht weiterzugeben.
Dazu kommen wir noch. Dazu kommen wir noch, Herr Rauer. Ich muss Sie gerade stoppen, weil ich habe eine total simple Frage. Sind Sie eigentlich immer noch Eisteesüchtig? Das passt ja ein bisschen zu Mario.
Nee, das ist glücklicherweise vorbei. Das war ganz übel. Also Lipton-Eis war eine ganz üble Zeit. Da habe ich eine Palette am Tag getrunken. Das sind 24 Dosen a 0,33 Liter. Ja, aber ich brauchte Energie und Koksen ist nichts für mich. Das habe ich sehr früh in meinem Leben festgestellt. Auch andere Drogen funktionieren nicht und gehen nicht. Und Zucker ist halt so mein Pusher. Ja. Und das hat mich echt ewig gekostet. Ich kriege es mittlerweile einigermaßen gut hin und trinke Wasser. Und der Unterschied ist nur, wenn ich eine Limonade kompensieren will, dass ich kaltes Wasser trinke. Aber es ist, also der Gieper ist ständig da. Also wenn ich Ginger Ale sehe oder Lipton-Eistee, das ist wirklich so, als wenn man einem Drogensüchtigen genau das Zeug hinhält und sagt, hier ist das gute Dope, ist es, komm, nimm es.
Gut, aber kein Wunder. Ich meine, der Mensch strebt ja nach Komplexitätsreduktion, oder? Und Mama, so einen einfachen Eistee ist ja toll. Ich liebe auch einen Bratwurst-Rösti-Teller.
Komplexitätsreduktion.
Das klingt gut, oder? Boah. Das klingt gut. Das klingt viel besser.
Da muss man studiert haben, um sowas zu sagen.
Das klingt viel besser als Eisteesucht. Man hat einfach die Komplexität reduziert. Und jetzt geht es gleich weiter. Sie erfuhren ja eine Sozialisation zwischen Prügeleien und Kreuzberger Fritteusen. Wie kommt man da auf die Idee einer Kochlehre? Hat Ihnen das ein verzweifelter Berufsberater vorgeschlagen?
Ich habe einen Multiple-Choice-Test gemacht. Das gibt es tatsächlich in Berlin oder in Deutschland im Berufsinformationszentrum. Und da kam raus, Landschaftsgärtner, Maler, Lackierer oder Koch. Maler, Lackierer wusste ich von meinen Sprayer-Freunden, hat nichts mit Kreativität zu tun. Ich wollte was Kreatives machen. Ich wollte was Gestalterisches machen. Am liebsten hätte ich Architektur, Interior Design studiert. Ich habe das Konzept der Schule nicht verstanden. Bin ich so oft hingegangen und habe auch die Lehrer nicht besonders gut behandelt.
Gab es keine kochenden Vorbilder?
Null. Das hatte damit gar nichts zu tun, sondern ich habe sehr, sehr gerne gegessen. Und ich habe, wenn in der Retrospektive kann man das mal relativ einfach sagen, ich habe eigentlich schon sehr früh ein ausgesprägtes Geschmacksfähigkeiten gehabt. Also ich konnte Sachen sehr gut rausschmecken, blind schmecken und ich habe schon immer ein sehr feines Empfinden für Essen gehabt. Also Musik zum Beispiel bringt mir gar nichts und sagt mir auch nichts, aber wenn ich esse, sehe ich Bilder, sehe Farben, bekomme Impressionen vom Kaschmir-Pullover oder vom Festival. Ich war jetzt gerade in Rio de Janeiro und hatte dort einen Teller im Lasai in einem Top-Sterne-Restaurant und das war wie ein orange-gelbes Feuerwerk aus Säure und Süße am Gaumen.
Okay. Also Essen
und ich habe halt wirklich
das,
dieses Feuerwerk gesehen.
LSD ist, oder? Also Sie kommen so ein bisschen auf den Trip.
Ja, genau. Sowas. Also ich habe kein LSD genommen, deswegen kann ich Sie nicht sagen, aber ich sehe dann Farben, Bilder, Abstraktionen.
Nochmal zu Ihrer Familie. Ich meine, das war ja ein bisschen zerrüttet, eher suboptimal. Sie pendelten zwischen Vater, Mutter und Großeltern und da ist man dann eher mit Fertiggerichten sozialisiert worden, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Nein, es war anders. Meine Mutter konnte nicht kochen. Mein Vater und meine Stiefmutter wollten ab meinem 10. Lebensjahr mich nicht mehr versorgen. Das heißt, ich habe im Kühlschrank, gab es unten eine Resteschublade, den Rest durfte ich nicht anfassen und musste mich einfach selber ernähren. Und zu meinen Großeltern bin ich nur alle 5-6 Wochen gekommen und da hat dann meine Oma für mich gekocht. Und dementsprechend musste ich lernen, mich zu ernähren. Da ging es nicht um Genuss, sondern um die pure Ernährung. Ja, und ums Überleben. Und das habe ich mir damals mit vielen kreativen Rezepten rund um Eier realisiert, also so Omelette und Spiegelei mit allem möglichen Zeug drin. Und das ging ganz gut. Und das hat mich natürlich auf der anderen Seite auch unabhängig gemacht. Ja, und heute bin ich froh drum, aber ich muss ganz ehrlich sagen, zerrüttet ist zu nett. Mein Vater hat mich bis in die Bewusstlosigkeit, bis in die Notaufnahme geprügelt, ohne Grund, weil als 10- und 11-Jähriger machst du keinen Scheiß, der das in irgendeiner Form relativieren könnte. Und meine Stiefmutter hat sich den Spaß angeguckt und meine Mutter war leider einfach nicht in der Lage, aufgrund ihrer psychischen Lage mich zu handeln, für mich da zu sein. Und das hat dann aber natürlich die Aggression, die Kraft und die Energie freigesetzt,
mit solchen Familienverhältnissen, die ja wirklich schlimm waren, wie Sie schildern, überhaupt geschafft, einen Realabschluss zu machen?
Ich bin so, wie sagt man dazu, single focus talented. Also wenn es gibt Sachen, die ich mag, die liebe ich dann sehr. Also Englisch, Deutsch, Sozialkunde, Geologie, das waren so Geografien, das waren so meine absoluten Lieblingsfächer. Da hatte ich glatte Einsen. Und in andere Fächer wie Chemie, Physik bin ich gar nicht gegangen.
Habe ich kürzlich in einem anderen Interview gehört.
In Chemie war ich, glaube ich, einmal. Oder Physik, einmal. Ja. Physik war das mit dem Licht, das habe ich bis heute nicht begriffen.
Aber es wäre also toll. Mehr, es wäre mehr drin gelegen in der Schule, oder? Sie hatten doch von einem Architekturstudium geträumt. Das zu
also
erreichen,
Abitur hätte ich schon geschafft.
Wäre kein Ansporn gewesen?
Naja, Sie müssen sich vorstellen, ich habe damals mit den anderen Sachen, die ich nebenbei gemacht habe, schon mehr Geld verdient als meine Mutter, als Erzieherin und viele andere Menschen, die Handwerksberufe hatten. Das heißt, ich hatte nicht so eine richtige Motivation, weil mir ging es finanziell gut. Mir ging es dann in der Ausbildung eher wieder schlecht. Aber ich habe dann sehr, sehr schnell in der Ausbildung gemerkt, dass Talent nicht das Entscheidende ist, sondern der Wille und Ehrgeiz. Mhm. Und deswegen kam dann beim Kochen, also ich bin ja sehr früh Küchenchef geworden mit 23. Das bin ich nicht geworden, weil ich kochen konnte, sondern weil ich organisieren konnte und ein Team führen konnte. Und oder wie halt auf der Straße schon gelernt, mit einer Bande durch die Gegend zu basteln. Und da musst du auch immer gucken, dass ein Team existiert. Da gibt's den Individualisten, den Kreativen, den, der draufhauen kann, den, der denken kann. Und die musst du einfach in den richtigen Positionen einsetzen und dann ihr Talent fördern.
Aber nochmal zurück, warum wollten Sie Architektur studieren und Innenarchitektur?
Ich wollte immer gestalten.
Immer gestalten?
Keine Ahnung, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich habe schon immer das Gefühl gehabt, ich möchte etwas gestalten, ich möchte etwas schaffen. Und auch immer mit dem sehr sozialen Hintergedanken, der in meiner DNA im Endeffekt verankert ist, etwas für andere zu machen. Also diesen sozialen Ansatz, und das ist ja Kochen durch und durch, du machst ja etwas für andere. Und dann auch nur noch temporär. Wenn du etwas baust, dann bleibt das für immer. Ja. Wenn du einen Teller anrichtest, dann bleibt das für 1:30, 2 Minuten und dann ist es aufgegessen.
Wenn wir nochmal bei Architektur bleiben, ich meine, dieses Gestaltungsbedürfnis, das können Sie ja jetzt irgendwie schon befriedigen, oder? Inneneinrichtung, Ihr diversen Restaurants, ist ja ein Riesenthema in der Gastronomie. Wie sieht so ein Laden aus? Wie viel von diesem Stil ist eigentlich Tim Raue in Ihren Geschäften?
Also da muss man schon ehrlich sein und das sage ich ja immer, es gibt dann Menschen, die das richtig gut können, aber ich bringe mich halt mit ein. Ich habe die letzten Restaurants alle mit Esther Brutzkus gemacht, einer ganz tollen Innenarchitektin, die mittlerweile in Deutschland in ihrem Fach ein Superstar ist und wo wir uns kennengelernt haben vor 12 Jahren, war sie genauso wie wir, Marie und ich, die damals mit ihr das Restaurant Tim Rau gemacht haben, eher unbekannt oder so Jungspunde. Und ich habe immer drauf gedrungen, dass eine Atmosphäre herrscht. Also für mich ist ein Restaurant nicht nur, dass du die tollsten Tischdekorationen, Vasen und großartige Kunst an den Wänden hast, sondern es geht um eine Atmosphäre. Du musst in einen Raum reinkommen und der muss zu dem jeweiligen Konzept passen. Wenn du in ein Casual-Restaurant gehst, musst du dich wohlfühlen. Wenn du in ein Fine-Dining-Restaurant gehst, dann geht es vor allen Dingen heutzutage nicht um Silber und Tischdecken bis zum Boden, sondern um einen Entertainment-Faktor. Da gehst du hin, weil du was Außergewöhnliches erleben möchtest, so wie wenn du in die Oper gehst oder ins Museum gehst und also ins Kunsthaus in Zürich zum Beispiel. Und das Entscheidende ist, ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie hoch muss die Sitzhöhe sein, wie müssen die Lichter eingestellt sein, wie viel Abstand musst du haben. Ein Casual-Restaurant muss sehr eng gesetzt sein, da muss es laut sein, da muss es vibrieren. Fine-Dining-Restaurant braucht ein bisschen mehr Abstand, aber auch nicht zu viel, weil sonst kommt sich der Tisch oder die Gesellschaft, die 2, 4, 6 Personen isoliert vor. Und das sollen Community-Gedanken entstehen. Und das ist halt was ich dann schon umsetzen kann. Aber ich bin da, vertraue ich auch immer auf Esther und sage, du, ich hätte gerne im Colette, dass das in grünen Tönen ist, ein bisschen dunkler. Dass du musst das Gefühl haben, du gehst da rein, die französische Großmutter umarmt dich. Oder wo wir die Villa Kellermann in Potsdam gemacht haben für und mit Günther Jauch, wo ich halt gesagt habe, das muss sein wie eine Großtante, die du hast im reichen Potsdam und du kommst aus dem armen Berlin, darfst da am Wochenende mal raus und machst dann die großen Flügeltüren auf und staunst über die Farbigkeit der Stoffe, den Ausblick
also
auf den Heiligen See.
Du wirst ein bisschen umarmt.
Immer umarmt, immer mitgenommen, immer eingeladen. Also das Entscheidende ist ja dann schlussendlich, das sind 3 Säulen, auf denen ein Restaurant steht. Das eine ist das Interior Design, das andere ist das Essen natürlich. Wenn das nicht gut ist, kommt keiner wieder. Und das dritte, und das haben früher die Küchenchefs und Küchenchefin gerne beiseite geschoben, weil sie sich selber als die Diven und Superstars gesehen haben, ist der Service. Du kannst so gut essen, wie du willst. Wenn du dich nicht wohlfühlst und nicht umhegt und umsorgt wirst, kommst du auch nie wieder. Und diese 3 Säulen müssen gleichberechtigt sein, dann kann das klappen.
Also zu gemütlich darf es nicht sein, weil sonst lenkt man ja ab vom 228-Euro Menü, oder? Also zu gemütlich nicht, aber zu kalt auch nicht. Es ist so eine Gratwanderung.
Das ist es immer, aber schlussendlich habe ich halt auch gelernt, dass es entscheidend ist, nicht 5 Leute um Rat zu fragen, sondern eine Idee zu haben, die gnadenlos durchzusetzen. Ich habe in dem ersten Restaurant, wo ich damals mit 23 Küchenchefs war, hatten wir so 100 Gäste am Abend im Schnitt. Und dann bin ich rausgegangen und habe meine Honneurs gehalten, also gefragt, wie hat es ihnen gefallen. Und das war halt eine ganz dumme Idee, ne? Weil wenn du jung bist, dann nimmst du Kritik auch anders an und von 100 haben dir halt 20 erzählt, es war richtig scheiße, ich komme nie wieder.
10 haben die erzählt,
das war, genau, und 10 haben die erzählt, das war das beste Essen meines Lebens und die anderen fanden es gut.
Ja, und schwieriges Feedback.
War ganz, ganz große Scheiße, weil du halt lernen musst, in dem Moment, wo du den Teller über den Pass gibst, musst du glücklich sein. Was der da draußen sagt, ist kackegal. Wenn du halt anstatt 100 Gäste nur noch 60 hast, weißt du, du machst was falsch. Aber du kannst nicht auf alles und jeden hören. Du musst lernen und umso berühmter, würde ich jetzt schon fast sagen, oder umso mehr man in der Öffentlichkeit steht, umso mehr muss man lernen zu ignorieren. Die Meinung anderer, das, was sie über dich schreiben, das, was sie über dich sagen. Du musst mit dir selber glücklich und zufrieden sein. Das ist sehr, sehr einfach gesagt und das muss man sich sehr hart erarbeiten.
Ich habe noch mal eine Frage zu Ihrer Asienbegeisterung und das hat auch mit dem Interior zu tun. Ich habe mal in Hongkong einen fantastischen Tintenfisch gegessen in einer, also es war eine Garage, es ist eigentlich eine Nicht-Einrichtung. Das Restaurant war neonbeleuchtet und da, wo man saß, das war die Verlängerung der Küche.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Sie sind ja asienbegeistert, haben viel Inspiration mitgenommen für Ihr Essen. Von deren puristischer Einrichtung und von dem Umgang mit dem Ganzen haben Sie nichts mitgenommen, oder?
Nein, auch da muss man sagen, die sind teilweise single-focused. Also ich habe jetzt auch gerade in Singapur gedreht und wir waren in Hawker-Stores wie in den besten Restaurants. Und das Problem ist halt, dass da teilweise auf Plastikstühlen gesessen wird und die Auspuffgase einem in die Nase steigen. Das braucht man nicht. Was mich in Asien so fasziniert hat, war, sie lernen in Deutschland in der Schule, in der Kochschule, alles auf Französisch und auch kochen auf Französisch. Und ich habe immer mich nach gefragt, wo ist unsere Identität? Warum lernen wir das nicht auf Deutsch? Wir sind doch Deutsche. Warum haben wir das nicht? Und ich habe mich in der französischen Küche nie schlussendlich richtig wohlgefühlt. Also Soßenkochen halte ich für Perfektion, aber alles andere ist, da geht es um Harmonie, das habe ich nicht, das will ich auch nicht. In den Restaurants, wo ich in den 90ern in Paris essen war und drüber hinaus, das war nie so, dass du das Gefühl hast, du bist willkommen, sondern das war immer blasiert und arrogant. Und dann bin ich nach Asien und erstmal hat das Essen Spaß gemacht, weil es hatte süße, Säure, Schärfe. Und dann war es auch nochmal so, dass die überhaupt gar nicht das Wort Dresscode kannten. Ja, und dass du halt, du kannst den besten Hummer deines Lebens in Singapur oder in Hongkong im Hawker Store essen. Und da kannst du in Flipflops, Shorts und Muscle Shirt sitzen. Und ich finde einfach, dass wir das in Deutschland ganz scheiße in den 80ern und 90ern gemacht haben, den Menschen zu suggerieren, wenn du in ein Sterne-Restaurant gehst, musst du dich hübsch anziehen. Du weißt auch gar nicht, ob du dann da richtig passend gekleidet bist. Du hast so eine Attitüde gestaltet, die einfach kacke ist.
So leicht Genuss, verkrampft, oder? Hinten im
ja,
Nacken leicht verkrampft,
das
aufrecht
ist,
sitzen.
Das geht nicht. Das hat nichts mit Genuss zu tun. Das ist genauso, du kannst in die Oper gehen und in die ins Museum, wie du willst. Es geht ja darum, wie du das möchtest. Und wenn du deinen Respekt dadurch zeigst, dass du ein Smoking trägst oder ein Black Tie, dann ist das ja alles gut. Aber du kannst es doch nicht müssen. Das ist eine Entwicklung, die einfach Menschen ausschließt. Und ich komme aus allereinfachsten Verhältnissen. Das heißt, ich habe das gar nicht gehabt. Ich wusste nicht, was ein Dresscode ist. Und ich wollte natürlich irgendwie dazugehören. Und dann haben Marie und ich entschieden, mit dem Restaurant Tim Raue schaffen wir einen Ort, der fern ist von diesen französisch blasierten Restaurants, in denen wir uns einfach nicht wohlgefühlt haben.
Aber ich muss jetzt zurück zum ganz am Anfang von ihrer Karriere, weil jetzt haben wir über Purismus und Französisch geredet. Ich meine, angefangen hat sie ja total rustikal im Chalet Suisse im Grunewald. Hatten Sie vorher irgendeine Idee von der Schweiz?
Lustigerweise gar nicht. Also habe ich nichts mit zu tun gehabt. Ich habe damals auch noch nicht so viel verdient, dass ich mir über Nummernkonto hätte Gedanken machen müssen.
Heute natürlich schon, ja klar.
Definitiv. Mhm. Und auch vor allen Dingen die Besteuerung ist sehr, sehr angenehm. Mhm. Aber ich habe sehr schnell gemerkt, dass mein Chef, der wirklich auch ein Riesenarschloch war zu uns Mitarbeitern, der Heinz von Burg, er hat seinen Schlüssel nach uns geworfen und seine Launen an uns ausgelassen. Aber er war ein toller Gastgeber. Also das heißt, der Gast stand für ihn ganz weit vorne und wir haben echt hervorragende Zutaten verwendet. Zum Beispiel damals ganz rar war Mövenpick-Eis. Und da war Mövenpick wirklich noch qualitativ ein
Benchmark. Da war das noch High-End, hä? Mövenpick.
Aber voll geil. Und das war wirklich so, also da habe ich meine Liebe zu Eis entdeckt und natürlich auch zum Rösti und zum Zürcher und wusste auch, wie man Bündner Gerstensuppe kocht. Und bin dann erst später wieder zur Schweiz gekommen durch meinen Freund Professor Dr. Hans-Peter Klaus. Und ich bin sehr, sehr gerne dort. Also das muss ich schon sagen, weil das fängt schon am Flughafen an, wo du das Gefühl hast, die Menschen sind einfach nett, die dich da kontrollieren und die sagen bitte und danke. Und da ist Berlin natürlich sowieso schon mal wo ganz anders gelagert, aber auch das Miteinander ist einfach respektvoller. Und das ist was ich mir nur für Deutschland wünsche.
Aber die Schweizer Küche unterfordert sie ein bisschen. Ich bin natürlich totaler Patriot, finde Raclette das Größte. Eine Bratwurst, ist aber auch komplexitätsreduziert, oder? Also für einen Sternekoch ist ja Schweizer Küche
ja, simpel. Also das stimmt so nicht, weil die modernen, junge Generation von Schweizer Köchinnen und Köchen machen Großartiges. Also Nenad Milinarevic und natürlich Andreas Kaminada sind außergewöhnlich. Gerade Andreas
Klar,
ist einer der weltbesten Köche. Nein, eben nicht.
Inspiration, nicht?
Nein, eben nicht. Also sie das, was sie machen, ist halt, dass sie wirklich mit lokalen Zutaten eine grandiose Küche machen und dass sie vor allen Dingen auch die Werte und die Grundstruktur des Landes auf den Teller bringen. Und Nenad ist da sehr multikulturell, Andreas eher wirklich sehr schweizerisch orientiert, aber wirklich ganz, ganz großartig. Und das ist den Ansatz, den Sie haben mit der Wurst und mit dem Rösti, das kann ja auch gut funktionieren. Also ich bin zum Beispiel jedes Mal, wenn ich in Zürich bin, ist egal wie, ob ich umsteige, was, ich nehme mir dann immer die Zeit und gehe einmal in die Kronenhalle.
Weil ich auch
gelernt habe, dass Tradition die Basis für Avantgarde und für Revolution ist.
Da sind die weißen Tischtücher noch richtig schwer und das Zürcher Geschnetzel ist natürlich unschlagbar. Ich meine, nach dem Chalet Suisse sind sie ja so ein bisschen die Karriereleiter beinahe nach oben gefallen. Sie entwickelten ja einen unfassbaren Ehrgeiz und Perfektionismus. Im Nachhinein entpuppt sich, glaube ich, ihre schwere Kindheit beinahe als Glücksfall. Erstens ist es super für Storytelling. Ich meine, das sehe ich als Journalist, wenn ich diesen Podcast vorbereite, das ist schon mal ein super Einstieg mit nacktem Hintern und Straßenkind. Das ist sensationell. Also super für Storytelling, diese Kindheit. Und zweitens, der Küchenpsychologe, der würde ja sagen, das Underdog-Feeling trieb ihn nach oben. Er wollte es allen beweisen. Klischee oder Wahrheit?
Absolute Wahrheit. Also absolute Wahrheit und auch ganz richtig und auch sehr, sehr gut. Im Endeffekt achte ich da auch heute drauf, wenn ich Mitarbeiter habe, bei denen ich merke, sie müssen etwas für sich selber tun und sie sind getrieben, dann fördere ich sie nochmal extra. Weil ich einfach weiß, dass viele andere, die bei uns auch ein Praktikum machen, die von aus der Familie von Gästen stammen, die vermögend sind, die haben den Antrieb nicht. Also wenn du einfach zu sorglos aufwächst, ist das schwierig. Es gibt so einen schönen Spruch von Gordon Ramsay, der sagt, ging es irgendwie sehr, seine Kinder, fliegen die dann auch mit ihnen First Class? Sagt er, nee, die haben da noch nichts geleistet. Die sitzen schön hinten in der Economy. Das dürfen sie sich erarbeiten. Und das ist manchmal gar nicht schlecht. Also
den Biss hat man nur, wenn man von ganz unten kommt.
Das will ich so nicht sagen, aber das stimmt auch nicht. Das wäre böse pauschalisiert. Aber in meinem Fall, ich kann ja immer nur von mir sprechen, stimmt es und ich sehe es immer wieder. Ich habe aber auch andere Beispiele, die aus sehr gutem Hause kommen und sich das trotzdem erarbeitet haben. Das, was dir einfach klar sein muss, ist, wenn du nichts hast oder wenig hast, dann hast du Zeit. Und diese Zeit musst du nutzen, um zu investieren. Und das ist für mich das größte Problem mit der jungen Generation, die mir was von 4-Tage-Woche und 6 Stunden am Tag erzählt. Ja, das ist einfach, da ist überhaupt gar kein Antrieb mehr da.
Das ist nicht
und das
ihr
funktioniert
Konzept,
nicht.
Oder?
Das funktioniert auch in der sozialen Balance nicht. Nein, das geht auch nicht. Ich kenne keinen Menschen auf diesem Planeten, der erfolgreich ist und das mit einer 4-Tage-Woche und 6 Stunden am Tag geschafft hat. Keiner.
Ja,
das kannst
nicht.
Du mir nicht sagen.
Aber also, die Fokussiertheit, die sie an den Tag legen, die kann man sagen, die kommt eigentlich aus dieser Underdog-Energie, oder? Jahrelang kein Kino, kaum Freunde, man hat nur ein einziges Ziel.
Ja, aber weil ich halt auch ganz genau wusste, dass ich eben nicht so talentiert wie andere bin, dass ich härter arbeiten muss, um das zu schaffen. Und weil ich halt einfach auch, auch wenn das hart war für Menschen um mich herum, die mich zum Teil auch geliebt haben, ich halt wirklich ein klares Ziel vor Augen hatte, nämlich erfolgreich zu sein. Und erfolgreich heißt und hieß für mich immer, dass ich für mich selber sorgen kann, dass ich nie darauf angewiesen bin, dass mich irgendjemand anders unterstützen muss.
Gab es auch mal einen Punkt, wo Sie dachten, es klappt doch nicht?
Ständig. Also das ist ja, das ist das andere. Also ich bin ja auch gescheitert. Ich habe Restaurants zugemacht. Ich bin als Küchenchef rausgeflogen. Also ich habe keinen klaren...
Wo sind Sie rausgeflogen?
Ich bin damals in den Kaiserstuben rausgeflogen. Das war meine zweite Küchenchefstelle und da war ich für meinen Chef zu anstrengend. Ich habe 15 Punkte gekriegt. Das war das Höchste, was er, der hatte mehrere Restaurants, was er je hingekriegt hat. Der hat mich dann nach dem Urlaub abserviert und hat es mir nicht gesagt. Ich habe es durch Zufall vorher rausgekriegt, weil ich beim Lieferanten bestellen wollte. Er hat gesagt, du darfst ja gar nicht mehr bestellen. Gibt es ja schon den neuen Küchenchef. Ich sage, oh, ist gut zu wissen. Ich bin schnell in den Laden gefahren, damals noch das Reservierungsbuch eingepackt, meine Sachen eingepackt und dann rief ich den an und gesagt, du, morgen geht's wieder los. Sagt er, ja, komm noch mal ins Büro vorbei. Ne? Und wollte mich dann so eisenhart mit, du darfst da nicht mehr hin. Das gehört sowieso alles mir. Und ich sagte, schön, dass ich das vorher geklärt habe. Und der hat mir dann auch gesagt, du bist zu anstrengend für mich. Ja, mir reicht das, du willst jetzt einen Stern und so, das will ich gar nicht. Ich bin damit glücklich.
Okay. In welches Gericht haben Sie eigentlich bislang in Ihrer ganzen Karriere am meisten Zeit investiert, bis es perfekt war? Was war eigentlich Ihr Masterpiece?
Ach, naja, also ich habe ein Gericht, der Wasabi-Kaiser-Granat hat mich weltberühmt gemacht und weltbekannt, weil das einfach so ein Ding ist, das wie eine Achterbahnfahrt am Gaumen aus Süße, Säure, Schärfe, Kalt, Warm. Das ist das Beste, was ich je kreiert habe. Es gibt aber auch Sachen, die ich bis heute so nicht hingekriegt habe, die ein Abalonengericht. Das ist eine Meeresschnecke aus asiatischen Gefilden, gibt es auch im Mittelmeer und hat leider die Textur von Radiergummi, im besten Falle von zartem Radiergummi. Und in Asien rasten sie total aus, wenn du das Ding servierst und in Europa gucken die Leute dich nur bescheuert an und sagen, fürs gleiche Geld kriege ich Hummer, Carabiniero und Kaisergran, warum soll ich das fressen? Und das, da habe ich nie einen Gang hingekriegt, mit dem ich wirklich eine Mehrzahl von Gästen glücklich gemacht habe oder konnte und deswegen bin ich daran gescheitert.
Sie haben mal gesagt, der Geschmack muss Achterbahn fahren, aber Sie seien kein Techniker, der irgendwas Neues erfindet. Was muss ich darunter verstehen?
Naja, es gibt so Leute wie Ferran Adria, der die Welt kulinarisch neu erfunden hat. Heston Blumenthal ist auch jemand, der im Endeffekt Avantgarde geschaffen hat, also Sachen, die es noch nie gab. Ich kreiere zwar Gerichte, aber lasse mich dann schon sehr von chinesischen, japanischen Gerichten beeinflussen. Also es gibt zum Beispiel im chinesischen Gericht, das heißt, gibt es wirklich die ganzen Küstenstädte hoch und runter gedämpfter Fisch mit Sojasauce und grob gehacktem Lauch und Ingwer. Und das habe ich mir einfach genommen und habe es verfeinert. Anstatt einen ganzen Fisch gibt es ein Filet. Die Sojasauce kochen wir nicht mit der billigsten, sondern mit der teuersten Sojasauce. Wir spielen noch ein bisschen mit Limettensäure. Oben drauf kommt noch eine Zitronenmarmelade. Den Lauch gibt es in 3 Texturen, damit er länger am Gaumen bleibt. Aber grundsätzlich habe ich dieses Gericht, diese Aromen aus Fisch, Soja, Lauch und Ingwer nicht erfunden. Und ich bin eher jemand, der Sachen, die er sieht, besser macht, als dass ich aus dem Nichts auf die Idee kommen würde, aus einer Tomate, Basilikum und Mozzarella ein halbgefrorenes, ein Granitee und ein Parfait zu machen, das zusammenzusetzen und das Ganze in Basilikumschaum zu hüllen. Also ich bin auch technisch keine Eins. Ich konnte nie die besten Raviolis machen und ich weiß auch nicht, wie man mit den modernsten Küchengeräten allen umgeht, aber dafür habe ich ja Mitarbeiter. Und das ist was mich auszeichnet, dass ich viel wirklich delegiere, Vertrauen gebe, eigenständig arbeiten lasse und mich eher als Das klingt kacke, aber mir fällt kein anderes Wort ein, als Dirigent sehe, der die unterschiedlichen Bereichen zusammenführt.
Das klingt jetzt wirklich groß. Aber Mitarbeiter ist eine super Steilvorlage für mich, weil wir kommen ja jetzt zur dunklen Seite des Tim Raue. Aha. Ich meine, bei so viel Besessenheit in Ihrer Arbeit bleibt die Unternehmenskultur ja manchmal auf der Strecke. Das ist ja grundsätzlich in der Gastronomie oft so, aber in gewissen Küchen ist es dann noch ein bisschen härter. Ich meine, offiziell waren Sie früher gemäß Selbsteinschätzung ein riesen Arschloch, ich zitiere das, inklusive ja. Anschreien, volles Programm. Heute sind Sie das offiziell nicht mehr. Würden Ihre Mitarbeiter das bestätigen?
Ja.
Sie sind jetzt plötzlich nett geworden?
Nee, nicht plötzlich. Also plötzlich. Der erste große Schritt war im Swiss Hotel damals. Da bin ich mal komplett ausgerastet und habe jemanden über und durch den Pass gezogen. Da war dann so ein Punkt von auf No Return, wo auch alle gesagt haben, Chef, das können Sie einfach nicht machen, das geht nicht. Ne? Also anschreien ist eins. Und wenn du halt, wenn jemand einen Fehler gemacht hat, ich nehme mal ein ganz exemplarisches Beispiel. Ich habe jeden Tag die Soßen abgeschmeckt und habe immer gesagt, da muss noch ein bisschen Zucker ran, dann noch ein bisschen Salz. Und ich war so geladen und ich hatte so viel Druck und so viel Stress und habe es auch nicht geschafft, das irgendwie zu kompensieren, dass ich anstatt gesagt habe, ich habe dir doch schon 5-mal gesagt, da Salz ran, habe ich halt gesagt, ich hack dir deine verfickten Füße und deine Hände ab, wenn du mir nicht das nächste Mal das Salz daran machst. Und ich schwöre dir, ich komme nach Hause und brenne deine Bude an, wenn du kein Zuhause mehr hast, damit du jede Sekunde daran denkst, mach an diese Soße Salz, du Stück Scheiße.
Okay,
und heute habe ich halt die Möglichkeit, wirklich denjenigen ranzuholen, zu sagen, ich habe es dir gesagt, Salz. Wenn du es dir nicht merken kannst, schreib es auf. Nach dem dritten Mal, wenn du nicht willst, musst du hier nicht arbeiten.
Ja, das gut, ist auch eine klare Ansage.
Aber ganz klar, du musst das wollen. Das, was wir machen, ist kein Spaßfaktor. Das ist kein Beruf. Sondern das machst du, weil du wirklich zu den Besten zählen willst. Und wenn wir können es nur mit einem vergleichen, nämlich mit Hochleistungssport. Das machst du freiwillig. Da steht keiner mit der Gerte und treibt dich an und sagt dir, was du zu tun hast. Auch da, wenn es einen Trainer gibt, machst du es, weil du es willst.
Also sind Sie beim Kochen ja immer noch, ich zitiere, 100% Diktator, einfach ein bisschen leiser.
Ja, leiser heißt, ich schreie nicht, aber ich kann gut gucken, glauben Sie mir. Wenn ich was will oder mich ärgere, ist mein Blick sendet die gleichen Signale aus, aber es sind die Worte sind halt nicht mehr verletzend. Und das ist schon sehr, sehr wichtig. Und es ist, dass ich heute böse gucke, das passiert vielleicht im Jahr 2 oder 3 Mal. Früher ist das 20 Mal am Tag passiert. Und das liegt auch daran, dass ich ein fantastisches Team habe, dass ich den Menschen in allen Restaurants vertraue, weil ich kann mich ja nicht 9 teilen mit den 9 Buden, die ich habe und den ganzen Fernsehquatsch, der auch noch dazu kommt, sondern ich vertraue wirklich den Menschen. Ich bin heute eher ihr Mentor und begleite sie dabei und spreche mit ihnen darüber, wenn sie auch Gerichte zum Beispiel ersinnen, wie in den Colettes, und ich dann mit meinem Küchenchef spreche und Dominik sage, du Alter, da musst du einfach 30% Butter rausnehmen. Das kann keiner so essen, ohne danach 2 Schnäpse zu trinken. Und dann bauen wir so lange an dem Gang rum, bis er uns beiden gefällt. Und aber da bin ich auch kompromissbereit.
Eins muss ich jetzt noch wissen. Ich meine, wer hat sie eigentlich als Tyrann dann endgültig domestiziert? Also ich stelle mir eine Mischung vor aus ihrer ersten Frau, die da Geschäftsführerin war, und ihrer Therapeutin. Hatten die viel zu arbeiten mit ihnen und so im Stil, du Tim, jetzt reicht's aber, oder mach's mal so, oder geh noch mal in eine Session?
Also das ist natürlich ein Hin und Her gewesen, aber meine erste Frau, Marie, ist immer noch meine Geschäftspartnerin. Sie hat mich ja verstanden. Sie wusste, wo das Problem liegt und dass das nicht persönlich gemeint war. Also das ging mir nicht darum, dass ich jetzt den Steve oder den Andreas mir rausgepickt habe, sondern es ging mir immer um die Sache. Und die Therapeutinnen, das waren mehrere, mit denen ich das dann sukzessive
haben ein paar
gemacht habe.
Aufgegeben oder wie?
Naja, was heißt aufgegeben? Aber ich habe dann halt auch gemerkt, ich muss auch da gefordert werden, um vorwärts zu kommen. Wenn dann jemand Mitleid mit mir hatte, habe ich das gleich abgebrochen, weil ich gesagt habe, Mitleid brauche ich nicht. Ja, ich brauche im Endeffekt wirklich Hilfe. Ich muss mich weiterentwickeln. Und mit Sicherheit der entscheidendste Schritt war jetzt meine zweite Frau Katharina, mit der ich fast 7 Jahre zusammen bin und die mir vor allen Dingen auch ein Leben außerhalb des Berufs gezeigt hat. Diese Wertschätzung nicht von gegenüber Tim Raue, sondern Tim. Und das ist halt was
also
ich auch gesplittet
Leistung,
habe.
Dass man sich nicht nur über Leistung identifiziert.
Absolut. Und das musste ich lernen.
Ein klassisches
Muster,
ja.
Sehr und auch etwas, was man wirklich, erst wenn man etwas verliert, weiß man, was man verliert, und dann hat auch bei mir schlussendlich der Gong nochmal geschlagen mit 41, dann sich zu überlegen, was will ich denn überhaupt im Leben? Und da war mir klar, ich möchte auch dieses Leben auf eine gewisse Art und Weise genießen. Und deswegen schaffe ich es hin und wieder jetzt auch mir einen freien Tag einzuräumen und dann echt zu sagen, das ist ein freier Tag und den genieße ich.
Oder auf den Malediven bei schönen 35 Grad den Hintern zu zeigen. Ich meine, das auch kann ja auch cool sein.
Ja, aber auch da möchte ich halt dann ganz klar sagen, wenn die Leute sagen, hey, super, ja, Koch ist heute ein Berufsstand, gerade auch in Deutschland, der hätte das vor 15 Jahren nicht hergegeben. Heute ist es so, du wirst eingeladen, um dort zu kochen. Sie feiern dich dort, aber das heißt jetzt nicht, dass du nur den Arsch in die Sonne halten musst, sondern wenn ich 14 Tage da bin, dann koche ich halt auch an 7 Tagen dort. Und da sind die Bedingungen aber mal ganz weit weg von dem, was ich normal gewohnt bin. Auf der anderen Seite macht es total viel Spaß, zum einen natürlich für die Gäste zu kochen. Was aber noch viel geiler ist, sind die Mitarbeiter, die du hast, die alle diesen Beruf nicht gelernt haben und die sich riesig daran erfreuen, wenn du mit ihnen dein Wissen teilst. Und das sind für mich immer noch die allerschönsten Momente beim Kochen, etwas für andere anzurichten, es ihnen zu geben, zu sehen, wie sie es genießen und mit anderen zu kochen und ihnen zu zeigen, was du kannst und zu sehen, dass sie daran vom Lernen wachsen können.
Also wir fassen mal zusammen, sie haben sich vom Tyrannen zu einem leisen Perfektionisten gewandelt. Perfektionisten sind ja auch oft Control-Freaks. Können Sie Ihre Mitarbeiter wirklich machen lassen oder besuchen Sie Ihre diversen Restaurants schon mal unangemeldet, platzen da rein?
Aber das mache ich immer, das weiß eh keiner. Also der einzige Mensch, der weiß, was ich mache und wo ich bin, ist meine Frau. Die ist die Einzige, die den Zugang zu meinem Kalender hat. Ansonsten weiß keiner, wo ich wann wie bin. Und das ist für mich auch tatsächlich das Allerwichtigste und das größte Gut, meine Freiheit. Und die lasse ich mir auch von niemandem nehmen. Deswegen habe ich auch keinen Assistenten oder keine Assistentin. Ich mache alles selber. Ich regle meinen Tagesablauf selber, der minutiös geplant ist, weil mir das ganz wichtig ist. Dass diese Freiheit ist für mich das Essentielle.
Aber kontrollieren tun Sie schon gerne. Ich meine, Ihre Restaurants, da kommt dann plötzlich Tim Rauer rein und sagt, du, ey, das macht ihr aber nicht gut hier.
Genau, und genau das mache ich eben nicht, sondern das, was ich früher gemacht habe, sondern ich gucke es mir an und sage dann, da würde ich noch ein bisschen mehr Säure einhaben. Das ist tendenziell, ich finde, in allen Gerichten fehlt ein bisschen Säure. Und seht doch mal, die Sonne scheint jetzt draußen, der Frühling kommt, seid ein bisschen, motiviert euch da ein bisschen mehr mit, zeigt mehr Sonne und eben nicht, ihr seid kacke, ihr seid dumm, ich zeige euch, wie es geht, sondern ich nehme sie mit.
Also man muss nicht mehr Masochist sein, um bei Ihnen zu arbeiten.
Definitiv nicht, aber man muss ganz klar brennen, man muss wollen. Man muss zeigen, dass der Status quo für einen nie genug ist und zwar an jedem Tag nicht. Und da bin ich immer noch wirklich nervig für die Leute, das weiß ich auch, weil ich nicht nachlasse. Das ist manchmal auch schwierig zu sehen, wenn man dann schon den Job, so wie ich sehr lange mache, dass die Menschen immer nur ein temporäres Fenster haben, was sie mit mir gehen. Und die meisten, die dann woanders hingehen, machen das nicht mehr auf dem Niveau, sondern fallen dann ab, reduzieren das Level und die Geschwindigkeit. Und da merke ich dann doch schon, dass ich selbst in meinem Alter immer noch brenne, immer noch weiter will und immer noch sehr, sehr schnell bin.
Apropos Brennen.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.
Schwingt da auch ein bisschen Panik oder Angst mit, das Erreichte zu verlieren? Ich meine, 2 Sterne müssen ja mit jedem Teller verteidigt werden. Oder wissen Sie schon, wie der Gastrokritiker von Michelin aussieht? Ich nehme es mal nicht an. Aber
nein, das war für uns ganz schlimm, wo wir keinen 2. Stern damals gekriegt haben, aber 2 andere Restaurants in Berlin. Und da haben wir so damit abgeschlossen, haben wirklich gesagt, so ab heute ist jeder Gast gleich. Vorher war immer so, ach, könnte das einer sein? Ist das ein Tester oder nicht? Seitdem ist das viel entspannter. Und natürlich ist das so, dass jede Bewertung mit jedem Teller, und das sind immerhin pro Service bei uns zwischen 700 und 800 Tellern, jeden Mittag, jeden Abend. Damit kannst du alles verlieren. Damit musst du leben können. Und ich bin ja auch den Großteil des Jahres gar nicht in den Restaurants, sondern mein Hauptbusiness dieses Jahr zum Beispiel ist Fernsehen. Und da muss ich den Mitarbeitern vertrauen, das mache ich auch. Und wenn sie Scheiße bauen und dann tatsächlich mal kommt, da waren den einen Abend siehst du ja, hast du 11 Tische und die geben danach ein Feedback und 7 sagen, die Entensoße war versalzen, dann ist klar, dass die Entensoße versalzen war und dann kann das halt passieren. Damit musst du auch leben als Chef und musst dann halt gucken, wie kannst du dass die Kontrollmechanismen so bauen und so strukturieren, dass das nicht passiert. Und bei uns ist es halt so, dass es der, der es kocht, probiert, dann der Postenchef, also der Abteilungsleiter und dann nochmal der Küchenchef oder der stellvertretende Küchenchef. Und wenn die alle wirklich probieren, passiert sowas nicht.
Sie haben mal gesagt, ich kann einen Teller Luft servieren und dafür 80 Euro verlangen. Wann kippt eigentlich 2 Sterne Selbstbewusstsein in Größenwahn und totale Hybris?
Gar nicht, sondern war tatsächlich, nein, gar nicht, das habe ich nicht. Das wird mir auch nie passieren. Sie können sich
aber
sicher sein.
Aber den Satz haben Sie gesagt.
Ja, ich kann Ihnen auch sagen, in welchem Zusammenhang, das weiß ich noch sehr gut. Das war mit Giovanni Di Lorenzo.
Exakt, genau.
Da haben wir auf der Bühne gesessen. Ich mag Gianni sehr, deswegen Giovanni, Entschuldigung. Und da ging es halt darum, dass er gesagt hat, du gibst eigentlich Grenzen. Da habe ich gesagt, im Moment habe ich das Gefühl, weil ich auch so viel Fernsehen mache und so, ich kann echt einen Teller Luft servieren, kann da eine Geschichte drum erzählen, die Leute würden es essen und würden wahrscheinlich sogar klatschen. Also da habe ich so ein bisschen auf des Kaisers neue Kleider angespielt. Man muss auch aufpassen, dass man mit beiden Beinen auf dem Boden bleibt und dass man eben auch den Applaus nicht ernst nimmt.
Eben, man hebt ja schnell ab. Also es ist ja widerstehen, es ist immer schwierig.
Ja, oder? Mann, ja, ich nicht.
Nicht.
Sie müssen sich wirklich vorstellen, ich habe nichts in meinem Leben geschenkt gekriegt, wirklich gar nichts. Und ich weiß heute immer noch genau, wie es sich anfühlt, etwas zu erarbeiten. Wenn ich das Geld mit beiden Händen zum Fenster rausschmeiße, was ich sehr, sehr gerne mache, vor allen Dingen für guten Rotwein und für Klamotten und so und für Sachen, die wo ich ein gutes Gefühl habe, dann weiß ich trotzdem, wie viele Tage, wie viele Stunden ich gearbeitet habe, um das zu verdienen. Ich merke aber bei den jungen Menschen um mich herum, dass einige das nicht handeln können. Wenn die 2-mal Business Class geflogen sind, dann schnipsen sie mit dem Finger beim 3. Mal sagen, ich sitze wieder da vorne. Und wo ich sage, da musst du erst mal gucken, wer ist dein Auftraggeber? Ist es dann, steht das in Relation zu dem Auftrag? Und ihnen auch erklären, warum ich das mache. Weil mein Tag so getaktet ist, dass ich immer, egal was ich mache, mindestens 14 oder 15 Stunden, meistens aber 18 arbeite. Und wenn ich wohin fliege, komme ich an und habe schon die nächsten 5, 6 Termine zu erledigen, bevor dann das der eigentliche Job da ist. Und deswegen versuche ich so viel wie möglich auf dem Weg von A nach B ist so angenehm wie auch nur möglich zu haben, damit die Kraft auch da ist. Denn die lässt im Alter nach. Ich weiß nicht, wie alt Sie jetzt sind, aber ich habe so mit Mitte 30 das erste Mal gemerkt, es wird weniger. Mit Mitte 40 ist es dann deutlich weniger geworden. Und dieses Jahr muss ich jetzt sogar schon so eine Lesebrille tragen, weil die Augen nachlassen, ja, im Alter. Jetzt bin ich
bitter.
48.
Das
ist richtig bitter. Das ist richtig bitter.
Also ich habe mich ewig geweigert, eine Gleitsichtbrille zu kaufen, weil ich dachte, ich sei noch zu jung dafür, bis man mich nur noch mitleidig anlächelte beim Optiker. Und ich habe kapituliert. Ich habe sie gekauft. Ja. Ist nicht so schlecht. Ich meine, ich muss nochmal zum Größenwahn zurückkommen.
Gerne.
Ich meine, das hat ja auch viel zu tun, Selbsteinschätzung hat ja auch viel zu tun mit Marktwert, oder? Also wie viel Geld strömt dir entgegen und was rufen Leute für Preise auf, wenn du da arbeitest oder hier arbeitest. Wie kommerziell darf eigentlich ein Spitzengastronom eigentlich denken, ohne seine Marke zu gefährden?
Das muss jeder für sich selber verantworten, aber in meinem Fall ist das so, ich bin relativ grenzenlos. Ich bin ein totales Konsum-Victim. Also ich konsumiere, ich bin einfach jemand, der von unten kommt und für den Statussymbole Gucci, Louis Vuitton, Rolex, das A und O ist das, was mich immer angetrieben hat. Also da bin ich so, komme ich so aus der Rapper-Ecke, ne? Also wenn du was hast, zeig's allen. Und
was fahren Sie eigentlich für ein Auto?
Keins, ich habe keinen Führerschein.
Kein Führerschein, okay.
Nein, gut. Wenn ich einen hätte, hätte ich auch das Auto dazu, ehrlicherweise.
Was denn für ein Auto? Das muss ich jetzt doch noch wissen. Was würden Sie fahren, wenn Sie denn fahren könnten?
Einen ganz alten 70er Jahre Mercedes SL.
Ja, okay. Ja.
Und dann würde ich gerne die Amalfi-Küste langfahren.
Okay.
Das ist mein großer Traum.
Ja, es gibt schlimmere Schicksale, das stimmt.
Aber das haut nicht hin, weil Autofahren und ich geht gar nicht. Ich habe natürlich auch ein Management, was meinen Wert festlegt. Das ist sehr, sehr gut, weil ich habe mich gerade auch am Anfang meiner Karriere immer unter Wert verkauft, weil ich nie für mich einstehen konnte. Ich hielt mich nie für gut genug. Und da bin ich auch ganz froh drum. Ich habe im Fernsehen ein Jahrzehnt nahezu alles abgesagt, weil ich mich da nicht gesehen habe und habe jetzt meine absolute Traumsendung gekriegt auf Magenta TV, die Herr Rauer Reist heißt und wo ich halt durch die Gegend reisen kann, essen und saufen kann, was ich früher auch gemacht habe. Nur wird es jetzt finanziert und auch noch aufgenommen. Ja. Und das ist nur deswegen geschehen, weil ich mich halt auch rar gemacht habe, weil ich gesagt habe, nee, das will ich nicht. Aber ich habe ein Parfum letztes Jahr gemacht, was ich super geil fand, mit einem Parfümeur zusammenzuarbeiten. Ich interessiere mich im Moment für Hundenahrung, weil ich auch einen Hund habe, für den ich kochen darf. Und das ist was, wo ich echt Spaß dran habe.
Aber das klingt eigentlich nicht nach Strategie. Das klingt eigentlich danach, Tim Rauer will Kasse machen, was ja völlig legitim ist. Aber nach Strategie klingt das ja nicht.
Nein, ich bin doch kein Stratege. Ich lebe mir aus dem Bauch heraus. Sorry, also, ich sehe was, finde ich. Ja, ich sehe was ich geil finde. Ich bin ein total impulsgetriebener Mensch. Ja, sie bringen mich in eine Galerie und ich sage, nee, will ich nicht, gehen in die nächste und sehe drei Bilder von einem Künstler und kaufe sie einfach.
Das heißt, sie geil finde. Tim Raue geht mit TUI auf Kreuzfahrt aus Überzeugung?
Natürlich.
Mit 48 immer noch jung und braucht das Geld. Voll geil.
Also fast, also genauso geil auf einem Level die Tertianum Seniorenresidenzen, weil ich einfach gesehen habe, das ist ein Zukunftsmarkt. Und wenn ich mal 60 bin und nicht mehr in der Küche stehen kann, also gar nicht mehr kann, weil der Stress viel zu groß ist, ich zu alt bin, dann kann ich immer noch auf dem Kreuzfahrtschiff in meinen Restaurants den Winkeronkel machen. Und die Leute freuen sich, wenn man mit ihnen darüber kommuniziert. Und die Seniorenresidenzen sind auch fantastisch, weil das sind die Generationen, die angefangen haben, in Sternerestaurants zu gehen und die wollen einfach leckeres Essen haben. Und das ist für mich ein Zukunftsbusiness, was ich auch lange machen kann, nachdem dann meine Zeit als Sternekoch abgelaufen ist. Ja, und ich denke schon immer an die Rente.
Warum weil ist das denn für mich abgelaufen? So die, was haben Sie meine, naja, glauben Sie, sind über den Zenit? Ja. Oder steht er noch bevor? Oder wie ist die Selbsteinschätzung?
Nein, also ich bin noch oben, aber nee. Das ist was, wo ich mich schon seit 2 Jahren mit auseinandersetze. Noch haben wir es in die 50 Best, also in die World's 50 Best Restaurants Liste geschafft, aber da sind wir jetzt dann auch schon 8 Jahre und du sagst, du bist da zwischen 6 und 8 Jahren, dann fliegst du wieder raus, weil dann kommt der neueste hottest Shit. Die 2 Sterne haben eine sehr schöne Konstanz, die ich auch sehr schätze. Beim Gourmillot gibt es einen neuen Chefredakteur, einen neuen Verlag, ja, da haben wir die Höchstpunktzahl, da wissen wir nicht, wie es weitergeht. Also ich rechne immer damit, dass es abwärts geht. In Berlin hat jetzt ein Restaurant vorletztes Jahr 3 Sterne gekriegt und damit haben sie uns den ersten Platz sozusagen streitig gemacht. Wir haben aber auch noch eine Netflix-Episode und sind international dadurch in Berlin und in Deutschland ganz weit vorne. Ich bin beim Rolling Pin Magazin nochmal auf Platz 1 gewählt worden, aber da rechne ich auch dann immer dann sofort eher mit 2 oder 3. Ich habe aber jetzt im Endeffekt starte ich gerade erst mit dem Fernsehen durch. Das muss man sich auch mal vorstellen. Ich bin 48 jetzt geworden und mache eigentlich seit diesem Jahr so viel Fernsehen wie nie zuvor. Und das finde ich total kurios, weil ich immer denke, im Fernsehen
gerne
musst du...
Ja. Das ist der Punkt. Sie so ein bisschen weise rüberkommen. Oder
ja, ich bin so froh, dass Melzer da vorne wegläuft. Der ist ja noch ein paar Jahre älter und ich jetzt vielleicht noch 4, 5 Jahre im Fernsehen habe und dann bin ich glücklich.
Wie wichtig ist Ihnen Geld? Ich meine, Sie sind ja mal ohne große Bankverbindung in die Selbstständigkeit gestartet. Da war, glaube ich, nicht viel da.
Viel Minus.
Viel Minus ganz war viel Minus. Da, genau. Ganz viel Minus. Und irgendwann, ich meine, einer meiner besten Freunde ist Gastronom, dem geht es sehr gut, aber wenn ich so das Umfeld damit erlebe, da gibt es dann ab und zu, ist es prekär in den Läden, vor allem die nicht gut gemacht werden, und es werden ja viele Läden nicht gut gemacht. Also du hast eine sehr tiefe Eintrittsschranke, also jeder kann gleich Wirt machen, aber es federt dich auch wieder schnell aus dem Business raus, wenn du es falsch machst. Also das ist halt so ein Durchlauferhitzer, die ganze Branche. Und irgendwann hat man ja sicher Lust, dass es ein bisschen safer wird, dass das Fundament gebaut wird. Ja, was machen Sie mit Ihrem Geld?
Investieren. Also dann ganz klar, also das, was ich habe, es ist aber erst seit 2, 3 Jahren, dass ich so viel Geld verdiene oder so viel übrig habe, dass ich was investieren kann. Ansonsten ist Geld für mich echt ein Tauschmittel, absolut. Und ich habe zwar immer an die Rente gedacht, aber nie dafür eingezahlt. Und ich habe jetzt einfach so ein paar Sachen, bei denen ich sage, ja, ich habe mir vor 7 Jahren ein Haus in Sizilien gekauft, weil ich auch weiß, dass ich in Berlin nicht alt werden werde oder nicht das Rentendasein genießen möchte. Und das ist schon was, worüber ich mir jetzt Gedanken mache. Ich werde aber auch nicht am Hungertuch nagen, weil ich bin jemand, der immer überlebt. Ich habe diesen, deswegen habe ich auch die Pandemie sehr gut überstanden. Ich bin ein Überlebender. Ich bin
und Sie einer, können ja all die Rezepte mit diesen Omelettes, das haben Sie ja gelernt in der Jugend.
Ja, genau. Wenn ich meine, ich würde keine Omelettbude machen, sondern ich würde eine Frittenbude aufmachen und würde Wasabi-Kaisergranat rausstellen. Es wäre die teuerste Frittenbude der Welt, weil ein Kaisergranat würde 32 Euro kosten, aber die Leute würden aus der ganzen Welt herpilgern und das ist ja der Vorteil, den Streetfood heute hat, das funktioniert auch sehr, sehr gut.
Wie hoch liegt denn heute die Umsatzrendite der Raue Group? Legen Sie das offen?
Nee. Nee. Aber
in Ansätzen, wo sind wir denn da? 3-4% oder drüber?
Na, ich kann nur von mir sprechen. Also ich kann nur von der Raue Consulting sprechen, weil von den 9 Restaurants gehören 8 Investoren. 1 gehört mir mit meiner Geschäftspartnerin zusammen und ist die Rendite ganz bestimmt zwischen im Hauptrestaurant zwischen 3-4%, manchmal auch 5. Wobei man sagen muss, vor der Pandemie, dieses Jahr fahren wir gerade gewaltige Verluste ein, weil die Regierung nichts mehr covert und wir so viele Corona-Kranke haben, dass wir nicht zum normalen Regelbetrieb gehen können. Also uns fehlen im Schnitt immer 30-40% der Mitarbeiter. Und bei mir selber, also bei Tim Raue, ist es natürlich so, dass gerade das Fernsehen einträglich ist. Ne? Also das kann man nicht mit Gastronomie vergleichen. Da hat man nahezu keine Kosten und nur Einnahmen. Und da bin ich nicht unfroh drüber, weil wie gesagt, ich fange jetzt gerade erst an zu sparen und ich glaube, wenn ich meinen Großvater mit 99 Jahren sehe, wenn ich genauso zäh und hart bin wie er, dann habe ich ein bisschen Rotwein noch vor mir und deswegen mache ich jetzt den Keller voll, damit ich im Alter saufen kann.
Andere saufen ja aus purer Verzweiflung.
Nee.
Nicht? Doch, das gibt's auch. Ich meine, weil die Branche...
Ja, aber nicht bei mir.
Nee, bei Ihnen vielleicht nicht, aber im Rest der Branche teilweise schon. Ich habe es im Intro gesagt, die Branche klagt ja gerade. Fachkräftemangel, Inflation sind ein Riesenthema. Oder alle haben gedacht, boah, jetzt kommt der Post-Corona-Boom, da geht's richtig ab. Sie haben jetzt schon gesagt, Sie hätten ganz viele Corona-Kranke im Laden und können teilweise den Umsatz gar nicht holen. Ist denn Fachkräftemangel und Inflation für einen Sternekoch kein Thema, weil sowieso alle bei Ihnen arbeiten wollen und essen wollen zu jedem Preis?
Nein, gar nicht. Also Inflation ist gerade wir haben jetzt gerade heute ausgerechnet, wir haben 27% mehr Ausgaben im Schnitt für Food. Bei Wein sind sogar über 35%, die teurer geworden sind, die Lebensmittel und der ganze Spaß. Wir müssen den Menüpreis schon wieder erhöhen, damit wir
der
noch
ist
rentabel
schon bei
228,
glaube ich, fürs Koi, oder?
Das reicht lange nicht. Und da müssen definitiv nochmal 15% drauf. Und das andere ist natürlich, der Fachkräftemangel ist ja nicht erst seit jetzt so. Den gibt es schon seit 5 Jahren. Keiner in der Politik wollte hören. Unsere ehemalige Bundeskanzlerin hat das Thema Arbeitsmigration sowieso nicht verstanden. Dabei muss man nur mal rüber über die Grenze in die Schweiz gucken. Wenn wir bei Ihnen die 300.000 Italiener, 200.000 Portugiesen, 150.000 Deutschen aus dem Land rausholen, dann hat die Schweiz auch ein gewaltiges Problem. Genau. Und wir Deutschen sind zu dumm, das zu machen. Wir sind immer der Meinung, jeder, der zu uns kommt, muss dann auch gleich eingebürgert werden. Dabei wollen die meisten Arbeitsmigranten das auch gar nicht. Und wir haben zum Beispiel auf den Schiffen Filipinos und Indonesier, gerade die Balinesen, die unserer Kultur sehr, sehr nahe sind, die ein großes Verständnis haben, auch für unsere Demokratie, für unser Verständnis davon, dass jede Religion, jede Sexualität im Endeffekt lebbar ist. Und warum machen wir nicht die Grenze auf? Es gibt 180 Millionen Filipinos und viele, viele von denen würden sich freuen, wenn sie bei uns arbeiten, leben dürften. Die sprechen alle Englisch. Ja, das wäre ein einziger Traum. Aber wir schaffen es nicht. Wir sind zu dumm dazu. Und das gleiche Thema ist ja auch in der Pflege. Mein Großvater ist halt in einem der Tertianum-Residenzen hier in Berlin. Und ich sehe ja, wie dort mit dem Pflegepersonal im Endeffekt schon seit Jahren rumgeeiert wird. Und da kommt man nicht vorwärts. Das ist aber ein politisches Thema.
Aber man kann nicht alles auf die Politik schieben. Man kann nicht alles auf Politik schieben.
Aber wir können ja die Grenzen nicht öffnen. Also ich habe
ja, das ist schon richtig, aber die Branche ist ja auch selber schuld. Oder? Die Arbeitszeiten sind mies, die Bezahlung ist fürchterlich.
Da muss ich Sie ganz kurz unterbrechen. Das gilt für alle Handwerksbetriebe. Und Sie können doch nicht dem Gaswasser-Scheiße-Installateur, dem Maler nachsagen, eure Branche ist auch kacke, deswegen habt ihr nicht. Uns fehlen ja 70.000 Auszubildende. Auszubildende. Wir haben einen Fachkräftemangel, weil wir auch viele der jungen Generation glaubt ja, wenn sie Abitur machen und irgendwie rumstudieren, wird das schon was.
Ja, eben.
Die gehen in falsche
Aber
Berufe.
Aber woher, warum und, kommt das? Weil sie einen schlechten Ruf als Arbeitgeber haben, jetzt generell die Gastronomie. Und jetzt in Corona hat sich das teilweise ein bisschen ändern müssen. Meine Köche verdienen plötzlich ein bisschen mehr, auch im Kellner muss man deutlich mehr zahlen, weil der sonst zu Amazon geht.
Ja, aber auf der anderen Seite können sie sich in den Berufsfeldern super, wenn sie in der Schule nicht so gut sind, super präsentieren. Also ich finde nicht, dass wir so schlimm sind. Wissen Sie, Sie müssen sich mal die Tech-Unternehmen, die Startups angucken. Die geben Ihnen 1% von nichts und erzählen Ihnen dann, das wird alles toll. Sie müssen 5 Tage, auch 15, 16 Stunden ackern. Am 6. Tag gibt es dann Team-Meeting. Das ist nichts anderes als arbeiten. Und Sie kriegen 900 oder 1000 Euro im Monat. Und wie gesagt, das 1%ige Versprechen, wenn wir mal ein Einhorn werden, dann wirst auch du reich. Klappt, glaube ich, in einem von 1 Milliarde Fälle. Und da, finde ich, werden wir viel zu negativ dargestellt. Ich halte die Gastronomie immer noch für einen ganz, ganz tollen Jobbereich. Du musst dir natürlich aussuchen, wo du hingehst. Als Journalist haben sie auch nicht nur eine Traumverlage, da gibt es auch richtige Wix-Veranstaltungen.
Wenn man das so ausdrücken will.
Mache ich jetzt.
So, ja.
Wenn Sie meine Branche angreifen, greife ich Ihre an.
Das würde ich sofort.
Das ist das eine. Und vor 20 Jahren haben in den meisten Redaktionen wurde mehr gesoffen, als im Restaurant am Abend ausgeschenkt wurde.
Ja, das waren noch Zeiten. Da hat es richtig Spaß gemacht auf der Redaktion. Ich sagte, heute müssen wir richtig arbeiten. Ja. Ich bedauere es ja auch. Ich bin in den Journalismus gegangen, weil ich ausschlafen wollte. Und jetzt muss ich wegen diesem Online dann auf früher aufstehen. Ja, es ist nicht mehr so wie früher. Ich will noch mal schnell nach vorne gucken. Wir haben es vorher schon ein bisschen angedeutet. Wie geht es bei Ihnen weiter? Was kommt noch? Die Dokumentation bei Netflix über den eigenen Laden gilt ja gemeinhin so als Zenit. Selbst wenn Sie darin Ihre, ich zitiere, charmante Seite vermisst haben, was ja auch immer die sein soll.
Hallo. Also.
Wie geht es denn weiter? Ja. Wie geht's weiter? Also jetzt machen Sie Magenta TV, das ist ein super Projekt für Sie.
Vorwärts immer, vorwärts. Es kommt noch ein neues Format im linearen Fernsehen, was wir dieses Jahr noch produzieren werden. Ich werde definitiv kein neues Restaurant mehr aufmachen. Das sehe ich nicht mehr, weil, wie gesagt, die Umstände, gerade was Personal angeht, einfach nicht zukunftsträchtig sind. Und ich die Kraft in die Projekte stecken möchte, die ich jetzt habe. Und ansonsten bin ich immer gelassen. Also ich bin dieses Jahr, oder was heißt dieses? Ich bin jetzt bis Mitte Februar 2023 schon ausgebucht. Ich kann dieses Jahr keine Veranstaltungen mehr annehmen und nichts. Das läuft alles ganz gut. Und von daher bin ich gespannt, was das nächste Jahr bringt und arbeite das jetzt erstmal brav und fleißig ab.
Bevor wir zur allerletzten Frage kommen, stelle ich Ihnen noch eine Frage, die ich eigentlich gar nicht stellen wollte, weil sie selbst für mich irgendwie ein bisschen indiskret ist. Ich mache es jetzt trotzdem. weil selbst für die erfolgreichsten Menschen bleibt ja am Ende die Familie das Wichtigste. Haben Ihre Eltern mal in Ihrem Restaurant gegessen? Gab es mal so eine Art Versöhnung? Oder ist das noch so ein Elefant im Raum, den Sie noch vor sich hinschieben?
Nein, das ist kein Elefant, das spielt keine Rolle mehr. Ich habe meinen Vater und meine Mutter seit knapp 15 Jahren nicht mehr gesehen und vermisse sie an keinem Tag, an dem ich durchs Leben gehe.
Eine klare Antwort, Herr Raue. Jetzt kommt die ultimativ letzte Frage. Welchen privaten Traum wollen Sie unbedingt noch verwirklichen?
Mit dem Mercedes SL Cabrio an der Amalfiküste fahren. Aber jetzt kommt das große Aber, meine Frau wird fahren.
Ihre Frau wird fahren. Okay.
Ja.
Also auf die Bilder sind wir gespannt. Vielleicht noch ein kleines Video drehen und so. Und
Hauptsache, ich drehe es nicht aus dem Abschleppwagen.
Herr Raue, vielen Dank für dieses interessante Gespräch.
Das kann ich nur zurückgeben. Es hat vor allen Dingen Spaß gemacht und für einen Schweizer sind Sie relativ locker. Das liegt ganz bestimmt daran, dass Sie jetzt in Deutschland arbeiten.
Definitiv. Und wer jetzt noch wissen will, wie man reich werden kann, ohne ein Sternekoch zu sein, der muss sich unbedingt die neue Wirtschaftswoche besorgen. Am einfachsten unter vivo.de/chef-abo. Unsere Geldredaktion hat die besten Aktien der Welt zusammengetragen, die vielleicht auch Tim Raue noch kaufen könnte. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Lesen und eine gute Zeit bis zum nächsten Chefgespräch. Kritik, Lob und Anregungen schicken Sie bitte wie immer an balzli@vivo.de. Für eine positive Bewertung dieses Podcasts bin ich Ihnen ewig dankbar. Bleiben Sie gesund.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.